Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 554. Heute sprechen wir über L.A. Knight. Kommender Megastar bei WWE oder verpasst WWE gar den großen Push? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Yeah, hallo.
Ich habe eigentlich erwartet, dass du das schon bei meiner Anmoderation besser gesagt machst.
Ja, aber ich fand es witziger, dich hängen zu lassen.
Ich hab dir 2 Millisekunden gegeben, um da einzusteigen.
Ja, ich weiß. Okay. Ich dachte, ich heb's mir auf.
Ja, aber L.A. Knight, ja, ein weiterer Papa von dir, oder?
110%. Also das ist, ich ärgere mich übrigens immer noch, dass wir sind ja von, entweder war es Takeover oder es war Raw. Ich meine, nee, es war, glaube ich, Takeover. Zurückgelaufen irgendwo in Richtung Downtown L.A., und auf der anderen Straßenseite ist ja L.A. Knight dann in Richtung Arena gelaufen. Dass ich mir da kein Bild geholt habe, das ärgert mich noch so ein bisschen. Ich wollte den Mann auch nicht nerven.
Ich wollte gerade sagen, nicht nur WWE verpasst den Push, auch der Kai verpasst den Push.
Das stimmt.
Den Social-Media-Push nämlich. Ja, wir sprechen heute über L.A. Knight. Wir werden nicht nur darüber diskutieren, was WWE mit ihm machen könnte, was man mit ihm machen sollte, sondern wir besprechen natürlich auch so ein bisschen, wo kommt der denn überhaupt her, wo hat der seine Ursprünge, wo war der schon, wir machen da auch so ein bisschen, ja, Recap quasi seiner Karriere, ganz kurz und knapp, soll ein Diskussionspodcast werden, aber wir wollen trotzdem das auch so ein bisschen unterfüttern, dass ihr nicht nur den WWE LA Knight kennt, sondern vielleicht auch den Impact Eli Drake oder vielleicht auch, ja, die Charaktere, die er zuvor eben schon gewesen ist. El Hijo de Trump zum Beispiel. Nein, der vielleicht besser nicht. Aber egal. Auf jeden Fall, was gibt es bei uns noch zu hören in dieser Woche? Ist ja vielleicht auch mal ganz spannend, hier nochmal kurz den Hinweisblock zu machen. Wir haben natürlich auch bei Patreon und Steady die aktuelle Episode von AEW Dynamite uns natürlich genauer angeschaut. Und da geht es dann um AEW Blood and Guts natürlich. Und da gibt es das Match of the Week, die Match-Analyse. Alles andere Aktuelle gibt es natürlich im Magazin. Nächste Woche haben wir dann auch für Supporter noch die Review zu Death Before Dishonor im Programm. Wir sprechen über Gimmick-Matches, beziehungsweise nicht über Gimmick-Matches, über Gimmick-Kopien natürlich. Und dann im Wochenend-Podcast, da dreht sich dann alles um SummerSlam-Showstealer. Wir schauen also nochmal auf die SummerSlam-Geschichte und picken uns da ja vielleicht auch so ein paar Matches raus, die wir ganz besonders gut finden, die ihr vielleicht gar nicht so im Kopf hattet, und wir werden dann darüber sprechen, und dann beginnt ja auch schon die SummerSlam-Woche und da könnt ihr euch auch auf eine ordentliche Portion, ja, Headlock-Action hier freuen. Da gibt es wieder die Preview, es gibt die Review, wir machen auch Match of the Week dazu und natürlich auch NXT Great American Bash haben wir dann im Supporter-Programm dabei. So, Kai, aber jetzt kommen wir erstmal hier in Richtung L.A. Knight, und da muss man ja sagen, der Typ ist ja gerade in aller Munde. Also es ist gerade der große Hype, wir sehen die großen Reaktionen, die er in Hallen zieht, zuletzt natürlich auch im Madison Square Garden, was er da für Pops gezogen hat. Seine Social-Media-Beiträge, die werden millionenfach aufgerufen, die Promo aus dem Madison Square Garden zig millionenfach, die SmackDown-Promo bei der vorletzten Episode von SmackDown auch schon über 1 Million Mal. Und wurde letztlich nur von der Bloodline-Story getoppt. Wichtiger Hinweis an der Stelle nochmal, wir nehmen den Podcast hier am 19. Juli auf, also vor der aktuellen SmackDown-Ausgabe. Das bedeutet, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob ein LA Knight in das Finale des US-Title-Invitational-Tournaments hier vorstößt. Davon aber mal ganz ungeachtet. Kai, was macht diesen LA Knight-Charakter gerade für dich so interessant? Weil es gibt ganz viele Leute, die sehr, sehr auf ihn abfahren.
Das Komische ist ja auch jetzt hier in der Recherche zu dem Podcast, habe ich dann geguckt, ab wann war das denn so, dass L.A. Knight Papa wurde? Also meiner. Also so, wann war denn so dieser springende Punkt? Und ich habe jetzt ja auch für den Podcast nochmal verschiedene Promos auch aus der Bray Wyatt-Fehde gesehen. Da muss man auch gleich nochmal drüber sprechen, das ist auch ein ganz interessantes Ding, aber das ist, wenn wir weiter im Podcast sind. Und ich weiß es gar nicht, man hat immer so gemerkt, so ein Yeah ist dabei, und ich muss ganz klar sagen, bei mir persönlich habe ich gemerkt, so bei Mania, kurz vor Mania rum, weil halt auch gerade dieses, was ich auch schon gesagt hatte, sonst du bist bei einer Hausshow und irgendjemand macht dieses Ric Flair, oder macht das ein anderer und dann geht das so durch die Halle. Und da war es eben das Gleiche, nur mit LA Knight's Yeah. Dann hat da einer Yeah gerufen, dann da, dann da, dann da, und du hast, und du oder ich oder auch jeder vom Fernseher hat gemerkt, irgendwas ist hier gerade. Und das ist vielleicht gar nicht so dieser eine Moment, aber das erinnert mich an dieses organische Overkommen, was wir mal hatten. Was wir auch zum Beispiel bei einem Rusev Day hatten oder sowas, wo du irgendwie merkst, auf einmal haben die Leute Bock. Das hatte auch ein, wie heißt der, Elias, eine kurze Zeit, dass der auf einmal super over war. Und häufig ist es, mit Daniel Bryan natürlich, ne, nicht zu vergessen, also wirklich Daniel Bryan, nicht Bryan Danielson, weil war noch WWE. Und häufig ist es ja dieses Ding, du weißt gar nicht, woran es liegt, du weißt nicht, woher es kommt, es hat Bock und es wird auch immer mehr und immer mehr und immer lauter. Und bei LA Knight ist es gerade das, man hat Bock, diesen Typen zu sehen. Der ist so eine Mischung, weiß ich nicht, aus allem, was Spaß macht, der kommt raus, der hat Charisma, der ist so ein bisschen arrogant auch, der kann aber auch mit der Crowd interagieren. Das Yeah findet einen heftigen Anklang. Das ist ja auch zum Beispiel bei den Wyatt-Sachen, habe ich noch gesehen, da hat er noch diese What-Chance bekommen, wo du denkst, oh nein, lass doch den armen Mann in Ruhe. Und mittlerweile sind so What-Chance, Yeah-Chance gewichen. Und es ist eine ganz andere Sache, weil es ist so dieses, ja, wir hören dir zu und chant noch deine Catchphrase dabei. Also, alle hatten auf einmal Bock auf LA Knight. Und das kam in Anführungsstrichen aus dem Nichts. Und das ist auch das, was ich super geil finde daran.
Das ist ja wirklich das Spannende. Und ich glaube, das hängt genau mit dem großen Faktor zusammen, den du gerade schon angesprochen hast. Charisma. LA Knight ist jemand, den bezeichnen ja viele so als Callback auf die Attitude-Era eigentlich fast schon. Der bringt das mit, was früher auch die großen Stars in der Attitude-Era gemacht haben. Und da fallen ja immer wieder so Namen wie Stone Cold, Steve Austin und The Rock. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, diese Vergleiche, das lasse ich mal außen vor. Das besprechen wir später noch. Aber letztlich geht es da bei ihm gar nicht darum, dass er bis jetzt schon, der hat keine großen Matches bestritten bis jetzt im Main Roster von WWE. Das muss man ganz klar sagen. Der hatte noch keine wirklich herausragende In-Ring-Leistung, wo man jetzt sagt, Mann, guck's dir mal an. Klar, er war im Money in the Bank-Match dabei, aber das ist eben auch ein Multi-Man-Match, aber er hatte noch nicht diese eine große Fehde, die ihn hochgehoben hat. Also, die Bray Wyatt-Fehde war es garantiert nicht im Endeffekt. Ne? Da hat man zwar gesehen, dass er was kann, aber da hat eben dann das entsprechende Resultat auch gefehlt und das entsprechende Ergebnis am Ende.
Und da muss man auch ganz klar sagen, ne? Weil dann auch da, ich bin ja immer gerne so eine YouTube-Kommentar-Maus, dann mal so, guck, so was schreiben denn die Leute, ne? Und da ist auch ganz viel, oh, wie geil LA Knight ist. Also, ne, so, ich habe da extra auf nach Neueste sortiert natürlich. Und, oh, LA Knight, wie konnte ich das irgendwie nicht wertschätzen? Wie konnte ich da nicht so wirklich bemerken, wie gut LA Knight ist? Und ich habe mir das auch gedacht, als ich jetzt die Promos gesehen habe, auch gerade dieses Raw 30-Ding, wo er auch da den Undertaker oder wo er die Legends rausruft und dann kommt der Taker raus. Die Sache ist dabei, auch wenn ich jetzt so an Headlock denke, klar, wir haben gesagt, LA Knight war dabei, war gut. Und auch, ne, teilweise haben wir auch gesagt, er trägt das Ganze so ein bisschen. Aber wenn man mal ehrlich ist, da hat keiner über LA Knight gesprochen. Es ging nur darum, ja, was wird aus Bray Wyatt? Wird das was? Warum fädet der? Also, wir haben auch gesagt, warum fädet der denn gegen LA Knight? So, Alter, der war irgendwie Max Dupree, so, warum das denn? Ne? Also, selbst diese Leistungen, die, wenn man sich das nochmal anschaut, echt gut sind, auch promomäßig, das hat keinen gejuckt, weil alle waren, okay, was macht Bray Wyatt? Was ist mit Onkel Howdy? Wo ist der nächste Hinweis versteckt? Da hat sich, in Anführungsstrichen, keiner für die LNN-Leistung interessiert, weil Wyatt viel interessanter war.
Absolut, ja. Aber worauf ich halt eben hinaus wollte, ist eigentlich, dass ein LA Knight mit der Art und Weise, wie er das Wrestling interpretiert, perfekt in das WWE-Produkt passt. Der ist eben nicht der 5-Sterne-Wrestler, so sage ich es einfach mal, sondern der ist eigentlich ein Entertainer. Der ist jemand, der bringt gutes schauspielerisches Talent mit, auch in all die Werbespots zum Beispiel. Der ist jemand, der sehr, sehr gut mit der Crowd interagieren kann, der Catchphrases nutzt, der Rhythmus in seiner Sprache hat, dass die Leute mitgehen können. Ne? Also L.A. Knight oder wie es früher war, Eli Drake zum Beispiel, geht hervorragend. Das Yeah ist so ein super simpler Ausruf, den kann jeder mitmachen, das kann jeder mitsprechen. Kleine Pause vorweg, hast du sofort die Interaktion mit dem Publikum. Und wir alle lieben ja inzwischen auch das Mitsprechen, wir lieben das Mitsingen, das gehört dazu. Und dazu, wie du schon angesprochen hast, der Typ hat ja auch einen Look. Also das muss man auch mal sagen, jetzt gerade speziell, wenn man sich so den Look mit Weste, Jeans und Sonnenbrille anschaut, der sieht ja aus wie der coolste Typ der Welt, ne? Und irgendeine Mischung aus Stone Cold, Steve Austin und The Rock eben auch vom Look her, wenn du die beiden zusammenschmeißen würdest, dann käme irgendwie sowas dabei raus. Und vom Tonfall und vom Sprachrhythmus her ist es Stone Cold Steve Austin, wenn du die daneben hast, ne? Und der hat ja auch mal gesagt, so, ja, stört dich das nicht so? Also, nee, ich klinge halt einfach so wie einer von den beiden. Das scheint einfach irgendwie eine Stimmfarbe zu sein, die gut connectet. Und wenn du das dann eben auch noch mit großen Gesten unterfütterst und die entsprechenden Catchphrases, dann erschaffst du einen Wiedererkennungswert. Und das ist was LA Knight geschaffen hat. Nämlich, er hat es geschafft, sich selber overzubringen. Und das nicht damit, dass er die großen Fäden bekommen hätte, sondern indem er hin und wieder mal für kurze Zeit, manchmal auch für längere Zeit, das Mikrofon bekommen hat und natürlich auch ein paar Siege eingefahren hat und auch ein paar Matches bestritten hat, die aber, wenn man ehrlich ist, nicht im Gedächtnis geblieben sind. Oder wenn, dann eher so durchwachsen, wenn wir uns das Pitch Black, wie heißt es? Pitch Black?
Mountain Dew Match.
Genau, das war's. Ich war gerade schon wieder bei Vin Diesel angekommen, Pitch Black. Ja, aber das finde ich eben so interessant und wie du schon gesagt hast, das Spannende an der ganzen Geschichte ist eben, dass er auf organische Weise overgekommen ist. Und die Frage ist, da natürlich auch, wird WWE darauf reagieren und wird man da wirklich jetzt auch Profit draus schlagen? Und wie man das machen könnte, besprechen wir gleich. Wir gehen aber noch mal ein bisschen zurück, weil wir wollen ja auch den guten LA Knight hier mal ein bisschen persönlicher kennenlernen. Wir wissen, der gute Mann ist nicht mal der allerjüngste, der ist nicht so alt wie ich, aber er ist schon an die 40, um genauer zu sagen, er ist nämlich 40, der wird am 1. November wird er 41 und bürgerlicher Name Sean Ricker, aber viel wichtiger ist hier, der ist seit 2003 als Wrestler aktiv, Wrestling-Fan und was vielleicht einige nicht wissen, ist die Tatsache, dass er 2004 fast Teil von Tough Enough geworden wäre, das war diese Million-Dollar-Challenge damals, wo dann eben auch The Miz mit dabei gewesen ist und Ryback war zum Beispiel auch dabei. Und da war er nicht in dem Hauptkader, der später ins TV geschafft hat, sondern er war quasi einer von den beiden Ersatzleuten. Falls sich jemand verletzt, wäre er nachgerückt. Aber er hat da schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, von einem der Verantwortlichen eine Karte bekommen quasi mit Telefonnummern. Und er hat sich damals nicht getraut, da anzufangen. Er meinte in Interviews dann so, ja, ich war 22, ich habe keine Ahnung gehabt, wie das Business läuft. Ich habe diese Karte gehabt und die verstaubte bei mir, weil ich nicht wusste, was ich damit anfangen könnte. Und Kai, das fand ich fast ein bisschen überraschend, dass er auch gesagt hat, dass er gerade in dieser ersten Phase seiner Karriere, diesen ersten 10 Jahren im Prinzip, nicht nur Probleme damit gehabt hat, wirklich große Jobs zu bekommen, sondern dass er auch Probleme damit gehabt hat, ja, das Selbstbewusstsein zu finden, um auch quasi mal hier quasi sich zu bewerben, so nenne ich es einfach mal.
Ich glaube, all die Sache, wenn man jetzt so überlegt, das ist jetzt ja 20 Jahre her, ne? Und ich glaube halt, vor 20 Jahren war das halt auch noch alles irgendwie anders. Also dieses, das ist die große WWE. So, boah, wenn ich das, ich kann ja jetzt nicht einfach anrufen. Und heutzutage ist ja gefühlt, jeder Indie-Wrestler macht irgendeinen Spot und verlinkt, oh, at WWE, at Triple H, guck mal, wie krass ich bin. So allein auch aus Gag oder sowas. Und ich glaube, das war halt damals auch noch so ein bisschen eine andere Zeit, gepaart mit der Tatsache, du bist halt 22 gewesen, ne? Und dann bist du so dieses, ja, ich bin halt ein kleiner Fisch, ich kann doch nicht bei WWE anrufen. Wer bin ich denn, dass ich bei der WWE anrufe? Und ich glaube, damit hing auch viel zusammen, ne? So dieses, vielleicht auch Selbsteinschätzung und dann sich selbst ein bisschen kleiner machen, so WWE als diesen Titan auch sehr, sehr groß darzustellen in seinem eigenen Kopf. Ich glaube, dass da sehr viel zusammenkommt, was diese Sachen angeht.
Und er sagt von sich selbst, in dieser ersten Phase, in diesen ersten 10 Jahren seiner Karriere, war er eigentlich Dauerpleite. Das finde ich halt eben auch so krass. Ne? Es ist nicht selten, dass gerade junge Wrestler in den USA da Geldprobleme hatten, aber dass das auch so lange ging, ist schon heftig. Er hatte halt eben bei verschiedenen kleineren Promotions gewrestelt, unter anderem bei der Heartland Wrestling Association und hat damals unter anderem unter dem Namen Deuce gekämpft. Und irgendwann ist dann einer von seinen Kollegen aus der Gegend sozusagen, da aus Ohio, der ist dann zum Tryout eingeladen worden. Das hat ihm dann so den Punkt gegeben, so, ach, Moment mal, der ist doch nicht besser als ich. Warum kriegt denn der jetzt eine Tryout bei WWE und ich sitze hier rum? Und dann hat er den Mut gefunden, da bei der WWE anzurufen und hat tatsächlich auch jemanden ans Rohr bekommen, was anscheinend auch nicht ganz so einfach ist. Das gibt es in Interviews von ihm, mit ihm. Unter anderem bei After the Bell mit Corey Graves erzählt er das, wo er wirklich dann quasi stündlich versucht hat, jemanden zu erreichen. Und anscheinend ist das gar nicht so einfach, dass da ja mal jemand den Hörer abnimmt. Auf jeden Fall hat er sich da auch erstmal nicht als Wrestler beworben, sondern als Extra. Und Extra sind sozusagen hier so die Nebendarsteller, die man da so hat, ne? Also wenn da mal jemand am Buffet stehen soll, wenn mal eine Security gebraucht wird oder dann eben auch einfach für Jobber-Matches. Bei Heat zum Beispiel gibt es Matches von ihm gegen Big Show, nur als ein Beispiel. Und ja, hat halt einfach da diese kleineren Jobs mitgenommen, um sich ein bisschen bekannter zu machen. Und dann denkt man, ja, jetzt ist er so auf dem Weg nach oben gewesen. Ist aber nicht wirklich so. Ne? Dann hat er quasi 2008 so ein bisschen den Fuß in der Tür gehabt, hat Dark Matches bei der WWE bestritten und wurde dann tags drauf nochmal eingeladen, was bedeutet, die Verantwortlichen haben Interesse an dir und du bist aufgefallen. Ne? Und dann hat er sich anscheinend irgendwie an der Schulter was getan, war nicht ganz fit, wollte nochmal ins Gym, um sich aufzupumpen, damit die Leute auch eben im Gespräch nochmal sehen, so, ach, guck mal hier, der ist ja ein gut gebauter Typ. Naja, und das hat dann alles dazu geführt, dass er eine Stunde zu spät gekommen ist. Und damit, Kai, ist er erstmal unten durchgefallen für 2 bis 3 Jahre, wie er selber erzählt.
Selten etwas so sehr gefühlt wie diese Geschichte. Also, dass ich dann auch da zu spät komme, könnte mir genauso passieren, bin ich ganz ehrlich. Also, das fand ich dann schon sehr witzig. Und du merkst dann auch da natürlich, das ist da alles trotzdem noch sehr viel alte Schule, ne? So dieses, du kommst hier zu spät, du bist unzuverlässig, du hörst jetzt mal 2, 3 Jahre gar nichts von uns. Und wenn du anrufst, du bist ja quasi so gefühlt auf der Blacklist, ne? Weil du bist der zu spät gekommen ist, du hast keine Disziplin, tschüss, raus mit dir. Und das ist halt wirklich dieses Ding, wo man sich so denkt, ja, das ist ja auch heutzutage immer noch so, man sagt, ihr hört ja auch ganz oft, da geht's um Respekt und dann auch dieses klassische, ja, du bist hier ein Extra oder du bist halt hier für ein Dark Match. Ja, zieh dich halt in der Halle um, also zieh dich hier einfach im Gang um, ne? So, Lockerroom ist für dich nicht, Kollege. So, zieh dich einfach um, nimm deine Buchse mit und fertig. Da merkst du, das ist einfach noch sehr viel alte Schule eben. Und dann auch da, durch dieses Stunde zu spät kommen, wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten ein bisschen verbaut. Und dieses alte Schulding hat sich dann später nochmal durchgesetzt, als dann auch Paul Bearer sein Manager war. Das war dann ja bei NWA, wenn ich korrekt bin. Liga.
Ja, es ist NWA Championship Wrestling from Hollywood. Das ist tatsächlich nicht die NWA, wie wir sie heute kennen zum Beispiel.
Okay. Also nochmal, mach den Namen länger, dann ist krasser. Ja. Und da war dann nämlich eben sein Manager zu der Zeit, war dann Paul Bearer. Und dann natürlich auch Paul Bearer, auch alte Schule natürlich, ne? Und hat dann gesagt, weil getreu dem Motto, das haben wir immer so gemacht, ja, geh da einfach hin. So, wenn die irgendwo in der Nähe sind, geh da einfach hin und biete ich halt quasi an. Und da hieß es dann, ja, 2010 bis 2013 ist jetzt zwar auch schon ein bisschen Vergangenheit natürlich, aber es ist halt irgendwie nicht mehr die 90er, Anfang 2000er, wo es dann hieß, ja, du stehst nicht auf der Liste bei uns als Talent, als Extra. Geh mal wieder nach Hause. Und das ist eigentlich ganz witzig, dieser Typ, der dann erst am Anfang es nicht getraut hat, einfach mal zum Hörer zu greifen und sich vielleicht dadurch 2 Jahre gekostet hat, der dann sich nochmal ein paar Jahre kostet, dadurch, dass er zu spät kommt, der dann irgendwann so dieses alte Schule-Ding macht, was dann Paul Bearer sagt, geh da einfach mal hin. Und selbst da merkt er dann, ja, der Zug ist auch abgefahren, weil die Zeiten sind nicht mehr.
Ja, es gab wohl irgendwie so 2012, gab es da eine Wechsel im Talent-Relations-Bereich und dann hat man das quasi anders aufgestellt und dadurch, ja, gab es das eben einfach nicht mehr, dass man da sich quasi initiativ einfach vorstellt und mal schaut. Aber nichtsdestotrotz gab es dann, so 2012 gab es dann eben wieder Kontakt mit der WWE, auch natürlich darüber. Leute merken sich ja trotzdem, wenn da plötzlich jemand auftaucht, ne? Das muss man auch mal sagen. Die sind ja jetzt auch nicht komplett auf den Kopf gefallen. 2012 gab es dann wieder Kontakt mit der WWE und da hat er sich dann eben auch da versucht vorzustellen und hat dann auch zu den Verantwortlichen ja sich durchsetzen können. Und die haben nämlich gesagt, nee, also wir haben schon viele Leute, die so dein körperlichem Bild entsprechen. Ne? Wir haben schon die nicht ganz so großen, aber durchaus muskelbepackten Typen, da haben wir schon einige von. Übrigens, gerade weil wir es ganz kurz abgetan haben, also diese Zeit bei NWA Championship Wrestling from Hollywood, auch spannend, ne? Also aus heutiger Sicht. Zum einen hat er damals ein Tag-Team mit Brian Cage gebildet, das finde ich schon mal spannend. Und zur damaligen Zeit war auch Adam Pearce da eine Großnummer, der war nämlich der damalige Titelträger. Also so überschneiden sich da sozusagen die Wege.
Ich finde es halt immer witzig, wie du dann merkst, dass sich alle kennen. Also auch genauso wie, dass er dann ja auch in Ohio mit John Moxley zusammen gewohnt hat. Da gibt es auch dieses eine ganz legendäre Bild übrigens. Das werde ich jetzt auch nochmal die Tage dann bei Instagram auf unserem Account posten. Wo die irgendwie zusammen stehen. Ich glaube, er hält eine Promo in so eine Bürste oder sowas. Moxley steht auf dem Stuhl und spielt Gitarre. Also ich finde es immer sehr charmant, wenn man auch diese Stories hört, da habe ich bei dem gepennt, wir haben da und da zusammen gewohnt, wir hatten alle kein Geld und haben uns zu fünften Wohnzimmer geteilt. Ach, und der hat da gewrestelt, da war ich mit dem zusammen im Tech-Team. Also das ist dann immer, also ich glaube, so als Wrestler ist es dann schon sehr cool, wenn du dann merkst, ach, guck mal, ich komme im Locker-Room und zwei Drittel kenne ich halt schon, weil ich irgendwie mit denen zusammengearbeitet oder vielleicht sogar mal mit denen zusammen gewohnt habe.
Das stimmt, ja. Da ist die Wrestling-Welt ist da halt wirklich klein, gerade wenn man so ein paar Jahre später nochmal drauf schaut. Auf jeden Fall hat er dann 2013 tatsächlich einen Developmental-Vertrag bekommen, hat dann auch ein paar ja, kleinere Matches einfach bei NXT zum Beispiel bestritten, war ein Enhancement-Talent, wie man so schön sagt, also ein Jobber, Name Slade Randall damals, konnte Yoshitatsu besiegen beim Dark-Match zum Beispiel.
Und let's go!
Hat aber jede Menge Niederlagen eingesteckt gegen Leute wie auch Baron Corbin, Mojo Rawley und so weiter und so fort. Und auch da hat es dann Backstage ein bisschen Knatsch gegeben. Also es hieß dann, dass er tatsächlich davon einigen nicht gemocht wurde Backstage und gerade von den Verantwortlichen anscheinend als Jerk, also als Arsch angesehen wurde. Und dann ist auch er wirklich gefeuert worden. August 2014 war er wieder raus und da merkt man auch, ja, Beziehungen, ne? Und dann wird's spannend, weil dann kommt übrigens eigentlich die Zeit.
Ganz kurz dazu, bevor wir jetzt gleich zur TNA Impact-Zeit kommen. Ist jetzt ja auch wieder aktuell bei WWE, geht's auch sehr auf Social Media rum, weil die ja auch wissen, LA Knight ist im Hype. Dieses Video, wo dann Triple H irgendwie so einen Workout-Kurs macht, wo auch dann schon Spitz und Ty Dillinger sind. Und dann auch irgendwie hinten rechts im Hintergrund LA Knight und auch da dann schon sein Yeah unterbringt. Das ist ganz witzig. Weil er halt auch sagt, dass das Jahr kommt halt quasi daher, dass er dann auch gerade in dieser Performance-Center-Zeit, dann ist er so, dir wird irgendwas erklärt, dann sagen Leute immer, Und er hat dann einfach irgendwann immer Yeah gesagt, bis sich dann der Typ, der ihm das erklärt hat, da so wie ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Also nach dem Motto, willst du mich jetzt aufziehen oder sowas? Und dann hat sich halt dieses Yeah immer weitergespielt, dass er dann natürlich mit diesem Yeah provokanter geantwortet hat, so nach dem Motto, Yeah, so, ja sicher, ne? Dann hat sich das so ein bisschen selbst hier verselbstständigt und ist dann irgendwann Teil des Charakters geworden.
Ja, normalerweise heißt es beim Wrestling immer shut up and listen, ganz einfach. Ne? Wenn jemand was erklärt, gerade wenn du ein jüngerer Wrestler bist, dann hast du gefälligst, das Maul zu halten und zuzuhören, ansonsten kommt das nicht so gut. Auf jeden Fall war er dann wieder in Independence aktiv, hat da auch gutes Geld verdient. Das war auch tatsächlich ein Grund, weshalb er dann erst relativ spät wieder zur WWE zurückgekehrt ist, weil er tatsächlich mit seinen Auftritten dann speziell ein bisschen weiter, 2016, 2017, 2018, einfach mehr Geld verdient hat, als wenn er jetzt wieder zu NXT gegangen wäre, wo man ja bekanntermaßen nicht so Bong zahlt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und du hast gerade die Zeit bei Impact Wrestling angesprochen. Die ist nämlich sehr, sehr wichtig. Da hat er dann den Namen Eli Drake getragen. Und ich habe es gerade schon gesagt, Eli Drake, L.A. Knight. Kann man beides hervorragend chanten. Und Impact natürlich 2015 bis 2019, wo er da gewesen ist. Ja, sind wir mal ehrlich, das weiß ich gerade die herausstechendste Impact-Zeit. Aber er war jemand, der diese Zeit durchaus genutzt hat und der eben auch die Freiheiten genutzt hat. Ja, Kai?
Ja. Das Komische ist aber trotzdem, wenn man überlegt, das war ja allein halt durch Matt Hardy die Zeit, wo er Impact sogar noch bei den meisten Leuten dann wieder auf den Schirm gekommen ist. Ne? Gerade halt durch Final Deletion und so ein Kram. Aber selbst heißt es dann auch von dem LA Knight in Interviews, ja, das war dann zwar, hatte vielleicht immer so einen kurzen Hype, aber im Endeffekt haben es trotzdem nur 4 Leute geschaut.
Ja.
Also das ist dann auch vielleicht so immer so ein bisschen diese Wahrnehmung, weil ich weiß noch gerade, als Final Deletion war und Pure Broken Matt und Brother Nero und der ganze Bums, wo man so gefühlt dachte, auch wieder Bubble-Wahrnehmung, es guckt ja jeder Impact, ne? Und dann merkst du, nee, es guckt keiner Impact. Man guckt vielleicht ein Match oder man guckt da so gewisse Schnipsel, ne? Und da war vielleicht so ein Grundinteresse von manchen Leuten da, vielleicht auch wieder in der Bubble und dann sagst du, ich und meine 5 Freunde gucken das, guckt ja quasi jeder, aber dann merkst du eben auch, selbst als World Champ, der ja dann da war, also als Impact Champion, so reich wurde er trotzdem damit nicht.
Nee, aber wie gesagt, auch die Reichweite von Impact war gerade 2015 bis 2017, 2018 war da halt echt ein Problem. Wir sind ja da quasi in der Zeit nach Spike und noch vor Anthem. Und das war wirklich eine schwierige Ära für Impact, muss man sagen. Aber ich habe es gerade angesprochen, auch da waren natürlich schon die großen Namen da. Ne? Also Eli Drake hat sich unter anderem ja jemandem wie einem Drew Galloway damals angeschlossen und jemanden, der hieß damals Mika, also mit C und AH aber geschrieben, nicht so wie mein Sohn. Und das ist Tangaloa. Also den kennt man heutzutage auch. Haben damals eine Gruppierung gebildet. Und wenn du dir die Namen von damals mal anschaust, wer da auch noch dabei gewesen ist, und Kurt Angle war damals noch aktiv, die Wolves waren damals mit dabei und so weiter und so fort. Also das war schon trotzdem eine durchaus hochkarätig besetzte Promotion. Was ich aber dann vor allem interessant finde, ist, wenn man so ein bisschen weitergeht, dann hat er ja unter anderem auch seine eigenen Talk-Segmente bekommen. Und das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, weil dann hat er ja wirklich auch diese Promos gehabt, wo er dann ja unter dem Titel Fact of Life, wo er dann ja zum Beispiel den Dummy der Woche ausgesucht hat, also immer den Trottel der Woche. Er war damals dann auch teilweise natürlich als Heel aktiv, auch als Face, und hat dann Leute wie einen James Storm zum Beispiel rausgerufen oder einen Moose. Und da haben wir das schon gehabt mit dem Yeah. Das ist schon auch 2016 der Fall gewesen, wo er das dann auch wirklich verwendet hat. Und da merkt man so, ach guck mal, das ist noch von der Betonung her, ist das noch nicht on point, wie das jetzt heutzutage der Fall gewesen ist. Aber du merkst, dass gerade dieses Training sozusagen auf der kleinen Bühne, aber trotzdem vor einem wrestling-kritischen Publikum, das hat ihm da schon sehr weitergeholfen.
Er hat ja, und auch da. Ja. Also da hat er dann auch selber gesagt, es hieß dann irgendwann, komm mal hier in den Production Truck und wir nehmen jetzt einfach mal so ein paar Dummies auf. Also du sagst jetzt Dummy, ne? Und dann suchen wir uns welche raus, die wir halt für den Button nehmen. Und dann hat er halt gesagt, Dummy, Dummy. Dann irgendwann war halt ein Tacker da gesagt, Dummy, yeah. Und hat gesagt, den nehmen wir. Weil dann hat er nämlich immer diesen Dummy-Button drücken können, dann kam Dummy, yeah. Und dann hat er sich quasi selbst dann nochmal mit yeah geantwortet. Und dann hast du so wirklich dieses, aus dieser Dummy-Catchphrase, hast du dann nochmal das yeah mitgenommen. Und so ist es halt auch gewachsen, ne? Und das ist halt das Geile, weil, wie du ja schon gesagt hast, wenn du irgendwas hast, wo die Leute mitsprechen können, ne, sei es halt auch hier, Road Dogg und Mr. Ass. Wie hieß? Ja. New Age Outlaws, genau. New Age Outlaws. Ding, Enzo und BK, sobald dort irgendwas hast, wo die Leute dann mitsprechen können, da hast du die ganz häufig. Und das war da dann eben auch der Fall.
Ja, und er hat halt damals wirklich gut funktioniert. Das kann man einfach gar nicht anders sagen. Also, und hat sich ja da auch wirklich ja Gold umschnallen können. Ne? Da wurde ja damals dann wurden Titel vakantiert und das war ja auch teilweise wirklich durcheinander bei Impact, muss man hier mal sagen, ne, mit den ganzen Titeln. Aber er konnte sich da das Gold umschnallen. Er war Impact World Champion, er war Tag Team Champion an der Seite von Scott Steiner, der war King of the Mountain Champion, der hat das Gauntlet for the Gold gewonnen, war da auch im Feast of Fire Briefcase, hat er auch zweimal gehabt. Also der war da eine tragende Säule und hat da wirklich auch mit bekannten Namen gearbeitet. Und das finde ich eben so interessant. Und dass der eben, konntest du sehen, dass quasi dieser L.A. Knight-Charakter, der hat da wirklich auch so seine Ursprünge auf einer größeren Bühne gefunden und hat dann die Transformation sozusagen gemacht. Und das ist natürlich auch der WWE nicht, ja, vorbehalten geblieben sozusagen, und man ist schon auf ihn zugekommen, hat damals dann erstmal, hat LA Knight das abgelehnt, oder Eli Drake damals natürlich, hat es erstmal abgelehnt, weil er gesagt hat, er kann jetzt independent noch mehr verdienen, war dann ja wirklich auch nochmal bei der NWA, also bei der National Wrestling Alliance, hat auch bei verschiedenen anderen Promotions noch gewrestelt, auch bei Ring of Honor, aber, damit können wir den Sprung machen, 2021 ist er dann ja auch zur WWE zurückgegangen und war dann ja zuerst mal bei NXT unterwegs und hat vor allem auch den Namen LA Knight angenommen. Und da packe ich mir auch an die eigene Nase. Ich habe damals auch gedacht, was ist denn das für ein doofer Name, LA Knight, oder?
Haben wir auch gesagt, ne? Also ja. Ich erinnere mich da. Das ist ja das Witzige, als ich das jetzt so ein bisschen nachgeholt habe für den Podcast, habe ich gemerkt, ey, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Also diese ganze Cameron Grimes LA Knight-Fehde. Und ich weiß noch, das war gerade in dieser Zeit mit auch dem NXT-Wechsel und irgendwann der Untergang von Black and Gold, über den ich mich sehr, sehr, sehr beschwert habe. Nachzuhören alles auf Patreon und Steady in unseren Reviews. aber dieses Cameron Grimes gegen LA Knight-Ding mit Ted DiBiase und dem Million-Dollar-Belt, das waren verdammt witzige Videos auch immer. Ne? Wie dann natürlich auch generell dieser Cameron Grimes-Charakter, der da auch super overgekommen ist und seitdem komplett stagniert. Aber das war schon verdammt unterhaltsam. Das darf man echt nicht vergessen. Aber auch da bin ich ganz ehrlich, mir ging es da dann auch zu dem Zeitpunkt, ähnlich wie in der Bray Wyatt-Fehde später, immer so ein bisschen mehr um Cameron Grimes. Weil der war ja schon zum Zeitpunkt der Wichtigere. Und LA Knight war, wie du gesagt hast, der mit dem dummen Namen.
Ja, und du brauchtest eben einen Gegenstück dazu. Also, du brauchtest einen Heel sozusagen, der hier den Babyface-Aufsteiger Cameron Grimes ergänzt. Cameron Grimes war ja damals dieser To the Moon, ne? Kryptowährungsmillionär, der reichste Mann von NXT, den er da porträtiert hat. Und da gab es dann auch die Szenen, wo er dann immer einkaufen gegangen ist und hat sich dann eine neue Uhr gekauft. Und dann kam Ted DiBiase dazu und hat gesagt, hier, guck mal, ich habe noch eine geilere Uhr. Ne? Und dann gab es ja irgendwann das Face-Off zwischen den beiden. Da kam dann LA Knight dazu und hat sich dann quasi gegen Cameron Grimes gestellt. Und Ted DiBiase hat sich dann an die Seite von LA Knight gestellt. Dann haben wir dieses Match zwischen den beiden gehabt, um die Million-Dollar-Championship damals bei, ich müsste es, was war mal In Your House, wenn ich mich komplett täusche. Yes. Takeover In Your House, ne? Und dann gab es quasi LA Knight als neuen Million-Dollar-Champion mit Ted DiBiase an seiner Seite. Wie gesagt, war ein Leiter-Match. War auch ein solides Match. Ich glaube, wir haben uns damals aber alle mehr davon erwartet, so habe ich es zumindest im Kopf.
Das kann sein.
Ich glaube, wir mochten halt diese Geschichte sehr gern. Ich glaube, wir haben da wirklich so ein Spektakel erwartet und ich glaube, wir haben auch beide so ein bisschen gehofft, dass Cameron Grimes den Titel holt.
Ja, ja, ich weiß noch, dass wir dann gedacht haben, oh, warum gewinnt jetzt LA Knight? Oh, doof, lass doch mal jetzt Cameron Grimes gewinnen. Also, ne, auch da Fokus nicht auf LA Knight gewesen.
Genau das. Und Ted DiBiase war ja dann auch relativ schnell raus. Die Sache mit Cameron Grimes, die hat sich noch ein bisschen weiter gezogen. Cameron Grimes ja dann auch nach einer weiteren Niederlage ist er dann der Butler von LA Knight geworden und hat ihn ja dann auch immer wieder so ein bisschen in die Pfanne gehauen, ne? Und in die Eier auch mal beim Golfspielen zum Beispiel. Und es ging dann eben so ein bisschen weiter, bis dann eben, ja, es wirklich so gewesen ist, dass dann im finalen Match konnte er dann, also Cameron Grimes sich durchsetzen, LA Knight hat den Titel verloren, Ted DiBiase hat noch eingegriffen. So, und das war es dann im Prinzip eigentlich auch. Und dann gab es noch, ja, so ein bisschen Übergangszeit von LA Knight. Und der hat da auch nicht die große Rolle gespielt, wenn man ehrlich ist. Nee. Der war ein Farbtupfer, aber der hat dann gegen einen Braun Breaker in dessen Debüt verloren. Hat dann im Fatal 4-Way um die NXT Championship hat er verloren. Dann war er so ein bisschen auf der Jagd um die North American Championship. Da hat er auch verloren. Dann ist er zum Babyface geturnt, Richtung Team Black and Gold damals. Es gab ja dann noch die Wargames, NXT Wargames mit Team NXT 2.0 gegen Team Black and Gold. Da hat er auch verloren. Und im Endeffekt, der hat eigentlich immer verloren, wenn man ehrlich ist, oder?
Das war ja das Komische. Also, der hat halt da verloren und ne, sowieso habe ich gesagt, oh Mann, NXT 2.0, ich hasse alles. Black and Gold ist jetzt beerdigt. Und Braun Breaker, du hast Schuld daran. Das war das Ding. Und nach der Niederlage hieß es dann natürlich, ja gut, suche ich mir halt einen einfachen Gegner. Wurde dann Gunther, weiß ich nicht, ob das so die richtige Entscheidung ist, sich dann Gunther zu nehmen als Gegner. Und auch da, ich weiß noch damals, das fand ich, war mit eins der langweiligsten und schwächsten Gunther-Matches. Weil LA Knight-Charakter habe ich nicht wirklich gefühlt und wie wir auch schon gesagt haben, der ist jetzt eben im Ring nicht dieser spektakuläre Typ. Ne? Also, ja. Ist halt sehr oldschoolig auch. Also auch das, was ich bei einem Bobby Roode zum Beispiel auch immer sehr langweilig fand. Und da war dann eben noch nicht dieser Charakter da, wo ich sage, ja, das ist aber ein geiler Typ, auf den ich Bock habe. Sondern ich habe gedacht, oh, boah, jetzt LA Knight gegen Gunther. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, ob es da war. War es da noch Walter? Weiß ich gar nicht. Bitte? Müsste sogar, oder? War es sogar da noch Walter?
Da müsste es noch Walter gewesen sein, ja.
Genau. Auf jeden Fall aber auch in dem Match habe ich mir gedacht, oh, boah, weiß, brauche ich jetzt nicht so sehr. Also, und es war dann auch ein okayes Match, aber auch nichts, wo ich noch irgendwie weiter darüber nachdenken muss. Und war dann auch sehr verwundert, nachdem er von Niederlage zu Niederlage zu Niederlage gekommen ist, dass es dann auf einmal heißt, der kriegt einen Call-Up.
Ja, also was man sagen muss, also er hat da auch schon so diese Manierismen, die er heute zeigt, hat er auch damals schon gezeigt. Ne? Also auch gerade in der Fehde mit Grayson Waller, längere Promo-Segmente und sowas und auch das Yeah haben wir da auch schon gehört. Aber er ist nicht overgekommen, das muss man einfach sagen. Der war ein Farbtupfer und der war jemand, der ob seiner Präsenz oder und seiner Erfahrung da eben auch durchaus jemand gewesen ist, den man da gerne verwendet hat. Aber mehr halt nicht. Und da waren wir alle überrascht, als es dann hieß, ach ja, übrigens, Anfang 2022, dann kommt er hoch und dann kamen ja auch relativ schnell die Gerüchte auf und die Meldung auf, ja, Vince McMahon, der sieht nichts in dem, ne? Der hält den für zu alt und deswegen will er dich in den Ring. Ja, was macht man dann? Dann hat man mit ihm einen neuen Charakter hier gebildet und er wurde dann zu Maxi Dupree mit einem Keks am Ende. Max Dupree. Stimmt, nicht Maxine. Maxine Dupree und Max Dupree, genau. Und war dann ein Model-Agent sozusagen. Erstmal von Knight Model Management. Und wir kennen natürlich dann hinterher, war es dann Maximum Male Models und hat dann eben Mace und Mansour hier angeheuert, aus denen dann Massé und Mansoir wurde. Und da haben wir schon gedacht, komm, da haben wir doch gedacht,
das Ding ist durch.
Zwei Monate, dann ist L.A. Knight wieder zurück und wir haben Eli Drake. Oder?
Also, ja, also man dachte, dann gibt dem Ding zwei Monate und der ist entlassen.
Ja, das meine ich ja.
Ah, okay, gut. Ja, ja, genau. Das definitiv. Weil man dachte sich, oh Gott. Und da kam halt vieles zusammen, ne? Weil wir hatten dann Maximum Male Models, was wirklich Müll war. Also, es war schrecklich. Also, das war, ich weiß noch, es gab diese eine Modenschau, dieses Segment. Und das war, um es ganz cool zu sagen, das war ein Cringe-Fest. Wie sie da über diesen Catwalk gelaufen, das war ganz, ganz, ganz schrecklich. Dann kam dann noch Maxine Dupree dazu und hat dann so, also die Kayfabe-Schwester, also das ist quasi wie Kane und Undertaker, nur in besser. Dann Max Dupree da so ein bisschen, ja, rausgedrängt aus diesem Ding. Und dann kam eben die Sache, der große Knall von 2022. Vinnie Mac muss zurücktreten, tritt natürlich ganz freiwillig zurück. Ihr erinnert euch alle. Triple H übernimmt und innerhalb kürzester Zeit war Max Dupree Geschichte und LA Knight war wieder da.
Zufälle gibt's, oder?
Ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte. Also, ich glaube nicht, dass das miteinander irgendeinen Zusammenhang hat.
Also, das ist halt eben schon super auffällig, ne? Und das ist ja ziemlich genau ein Jahr her, bisschen weniger, und das fällt dann eben schon auf, ne? Also, wir wissen, als Triple H das kreative Ruder übernommen hat, auch mit Comebacks von Dakota Kai zum Beispiel, ja, wir kennen die Geschichte und von ganz vielen anderen Leuten zurückgekommen sind. Und LA Knight hat dann eben seine alte Persönlichkeit wieder zurückbekommen, war aber auch nicht im Mittelpunkt. Er hat eine kurze Fehde mit Ricochet bekommen und danach dieses Programm mit Bray Wyatt, lieber Kai. Und da waren wir damals auch nicht begeistert drüber, ne? Klar, nee. Ja, die Promos mit ihm, da hat man gemerkt, so, ach, guck mal, der kann ja gut reden, das hat gut funktioniert. Dieser Bray Wyatt-Charakter ja damals, ja, dieses Zerrissene quasi, was ist er? Und der nicht viel geredet hat, der dann ihm in Promos zum Beispiel auch einfach mal einen Kopfstoß gegeben hat und so, wo diese Grenze zwischen netter Kerl und aggressiver Schläger dann ganz klar gewesen ist. Aber das war halt keine richtig geile Fehde. Und wie du gesagt hast, auch da stand Bray Wyatt im Mittelpunkt.
Ja, absolut. Also, und jetzt, deswegen habe ich es ja gesagt, gerade wenn du diese Promos nachholst, du merkst schon, dass die Leute da aber auch Bock auf eine LA Knight hatten. Nur halt natürlich nicht ansatzweise so wie jetzt, ne? Aber du merkst auch, so bei dem Year, die Chants sind lauter, die Chants gehen mehr mit, die Leute haben da auch Bock drauf. Aber trotzdem, man muss ganz klar sagen, auch in unserer ganzen Berichterstattung, ne? Da wurde, ich spreche jetzt in Extremen, aber da wurde nie über LA Knight geredet. Also, das war maximal mal, warum denn LA Knight? Aber es war selten dieses, oh ja, das war eigentlich schon ganz gut. Und ja, jetzt retrospektiv kann man sagen, der hat das Ding schon teilweise getragen. Das haben wir damals aber auch nicht so gesagt, ne? Also, man war so, ja, ist irgendwie alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber es ging immer wieder zurück auf, was machen sie mit Bray Wyatt, ne? Was wird aus Bray Wyatt? So, und was mit LA Knight war, war halt egal zu dem Zeitpunkt, weil wen juckt LA Knight?
So war es eben. Also wir haben damals schon gesagt, so ja, also der macht seinen Job gut und der macht hier seine Aufgabe gut, das haben wir, glaube ich, schon anerkannt.
Ja, genau.
Aber die Geschichte war eben auch nicht besonders geil und die beiden haben auch gar nicht zusammengepasst. Also das kommt auch noch mit dazu, ne? Und deswegen auch dieses Mountain Dew Pitch Black Match, natürlich unser Lieblings-Neon-Spektakel, was wir da gehabt haben beim Royal Rumble 2023. War, ich finde es bis heute mutig, wie sie es umgesetzt haben, inklusive dem Dive von Uncle Howdy, der ordentlich daneben gesetzt hat. Wir erinnern uns dran.
Also geil aussahen tat es auf jeden Fall, ne? Also
ja, so, das meine ich.
Von den Effekten her, dass das komplett Werbung war. Also ich glaube, da kann sich keiner bei Headlock im Podcast über Werbung beschweren, wenn er einmal das Match gesehen hat. Also das war ja wirklich alles vollgekleistert. Aber ja, also ne, letztendlich, es war immer nur, was ist mit Bray Wyatt, was wird aus Uncle Howdy, was der nächste Schritt für Bray Wyatt, was mit den Wyatt Six. Und LA Knight war halt dabei. Aber im Endeffekt muss man jetzt halt sagen, dieses Programm hat ihm, wenn man jetzt zurückblickt, schon gut getan. Weil der hatte dann eine Beschäftigung für diese Zeit, der konnte vor Leuten auftreten und der hat auch die Aufmerksamkeit bekommen, natürlich, weil er eben gegenüber von dem rückkehrenden Bray Wyatt stand. Und er ist der, der aus der Fehde eigentlich besser rausgegangen ist, wenn man jetzt mal so im Juli 2023 zurückschaut.
Das ist schon eigentlich das Absurde, ne? Ich meine, wir wissen, Bray Wyatt natürlich krank offensichtlich. Also da weiß man ja nichts Genaueres, was da wirklich die gesundheitlichen Probleme sind. Aber offensichtlich herrschen da welche vor, die ihn davon abhalten, in den Ring zurückzukehren. Und wie du schon richtig gesagt hast, ne? Also L.A. Knight hat davon profitiert, dass er hier eben ja auch vor der großen Crowd sich präsentieren konnte. Die Leute haben es behalten. Und man hat dann eben, wie du schon gesagt hast, und wir es auch schon eingangs erwähnt haben, die Crowd hatte langsam mit ihm connected. Gerade mit den längeren Promo-Segmenten, die er dann eben hier gehabt hat. Und da ging es dann so langsam los Richtung WrestleMania und auch vor WrestleMania schon und natürlich jetzt auch im Vorfeld von Money in the Bank. Und die Rufe wurden eben immer, immer lauter und der kam eben raus mit seiner Musik und der große Pop war da. Und dann haben wir uns alle fast ein bisschen geärgert, dass er eben nicht Money in the Bank gewonnen hat, oder?
Also generell, wir haben uns schon geärgert, dass er nicht bei Raw After Mania war, was immer noch die größte Schreche aller Zeiten ist. Vince McMahon, danke für gar nichts. Also sowas zum Beispiel, aber du hast auch gemerkt, dann waren sie da ja auch in Saudi-Arabien und da gab es ja die ganzen Press-Conferences vorher und dann ist da Triple H am Reden und auf einmal chatten alle für LA Knight. Und dann bist du so, ja, um den geht's ja gar nicht, aber die Leute haben halt Bock auf LA Knight. Und das Schöne ist halt auch da, wenn wir jetzt mal wieder diesen Bogen zum Anfang vom Podcast spannen, keiner weiß warum so genau. Also klar, natürlich kann man sagen, ja, Charisma ist da, irgendwie geiler Typ, soll machen, aber so, keiner kann dir genau sagen, warum chant ich jetzt für den? Sondern so, wir haben da alle irgendwie Bock drauf. Und das ist so das Schöne dabei. Weil es muss jetzt nicht dieses Klassische, weil wie oft haben wir schon über Wrestler geredet? Und dieses ganz Klassische, ja, was will er mir denn sagen oder sowas? Ich weiß auch nicht, was ein LA Knight mir sagen will. Ich weiß nur, dass ich Bock habe, den zu sehen. Ne? Und dass ich Bock auf seine Promos habe, dass ich Bock auf die Reaktion habe, dass ich Bock habe, dass er Money in the Bank Kofferträger wird, was nicht passiert ist, dass ich mir aber jetzt denke, dass ich Bock habe, dass er US-Champ wird. Und auch da, wenn du mich jetzt fragst, ja, was kommt denn dann, was passiert? Ey, ich habe keine Ahnung, aber ich will das sehen. weil ich will diese Reaktion mitbekommen, ich will sehen, wie die Leute mitgehen. So dieses, das macht einfach Spaß. Und das ist ja das Schöne, das habe ich auch letztens auf dem Discord geschrieben, jetzt gerade so in diesen letzten 2-3 Wochen, also auch gerade, du musst ja mal überlegen, im Madison Square Garden, der war ja nicht mal Teil der normalen Show. Das war ja so ein Werbeunterbrechungs-Exclusive-Ding, ne? Und die WWE-Exclusive-Sachen auf dem YouTube-Account, die jucken halt keiner. Das sind immer so Interviews nach einem Match oder sowas, wo du sagst, ja, haben wir ein YouTube-Video, macht 50.000 Klicks, alles klar, nimmst du mit. Aber dieses Exclusive-Ding hat ja dann auch auf Twitter über 1 Million Aufrufe bekommen. Das hat auf dem normalen YouTube-Account so viele Aufrufe bekommen, weil die Leute Bock auf LA Knight haben. Und das ist ein geiles Zeichen. Und ich finde, das solltest du halt auch nutzen. Und da nämlich auch in diesen Promos oder auch in der Promo, die ja, weil wir nehmen es jetzt heute hier am Mittwoch auf, also vor der aktuellen SmackDown-Ausgabe, aber auch bei der Promo, die er bei SmackDown gehalten hat, wo er einfach nur rausgekommen ist, ich finde, du merkst so krass, dass ihm das richtig Spaß macht, er auch nicht genau weiß, warum er so over ist, er es aber auch genießt, weil da auch immer so ein leichtes Grinsen bei ist, weil er das alles gerade sehr geil findet. Und wir finden das auch gut. Und das macht super viel Spaß.
Aber jetzt mal die Frage, ist das denn wirklich jetzt ein Overkommen, was auch langfristig etwas bringen kann? Oder ist das einfach nur so eine Laune der Zuschauer, weil die sagen, das ist halt ein cooler Typ, der hat so ein bisschen was von Stone Cold Steve Austin, der ist so charismatisch, so ein bisschen wie The Rock mit seiner Sonnenbrille, bei dem kann ich mitchanten. Ist das was, was Substanz hat für dich, oder ist das eher so ein, ist das so ein Sommermärchen?
Also, wenn wir jetzt schon diesen Vergleich ziehen und sagen, der erinnert uns an Leute aus der Attitude Era oder sowas, ne? Ist halt die Frage, muss er jetzt den tiefsten Charakter haben oder muss ich den Sinn und Bedenken, ist ein geiler Typ, habe ich Bock drauf. Und das ist gerade so aktuell das Ding, weil klar, der Podcast-Kai wird jetzt sagen, oh, mal schauen, was dann passiert. nicht, dass die Leute dann irgendwie dann dem Ding so ein bisschen überdrüssig werden, so ein bisschen auch das Elias-Ding, ne, was sich auch einfach nicht weiterentwickelt hat, kommt jede Woche raus, macht jede Woche das Gleiche. Irgendwann wurden die Leute auch müde. Aber auch da vielleicht wurden die Leute müde, weil er nie was erreicht hat. Kann halt auch sein, ne? Und vielleicht haben die Leute einfach nur weiterhin Spaß damit und wollen eine gute Zeit haben und finden den Typen cool. Und wenn der jetzt eben nicht die tiefe Story hat, wenn er wirklich da nur diese klassische cocky Tweener Heelface, weiß man nicht so genau, weil die Leute mögen ihn ja, Persona fährt und auch da sein Belt verteidigt, dann bin ich damit komplett cool.
So, dann Moment. Belt ist ja ein gutes Stichwort. Also, wenn ihr den Podcast hier hört, dann ist das zweite Four-Way-Match in dem Einladungsturnier um die US Championship, das hat es ja dann schon gegeben. Das heißt, dann ist man ein bisschen klüger, ist er da vielleicht im Finale? Wir zum Zeitpunkt des Podcasts hier wissen es noch nicht. Aber die Frage ist doch, Kai, braucht der Typ denn überhaupt ein Belt? Und ist das nicht vielleicht die langweiligste Art und Weise, den in den Fokus zu rücken? Weil, sind wir mal ehrlich, der US-Belt war jetzt auch zum Beispiel bei einem Austin Theory jetzt nicht wirklich geil aufgehoben.
Vielleicht liegt es auch daran, dass sich keiner für Austin Theory interessiert.
Vielleicht liegt es auch daran, weil man nichts mit Austin Theory gemacht hat.
Ja, eben, genau. Aber ein LA Knight bringt ja allein schon, also einem Theory hast du halt den Belt gegeben und dann so ein bisschen dieses, ja, beweis dich erstmal mit dem Belt. Und bei einem LA Knight ist das Ding halt Beiwerk, aber es spielt doch so geil in diese natürliche Arroganz auch rein, wenn er sagt, Leute, ich bin auch noch Champion. Ne? Also, ich finde, das ist schon die absolut richtige Entscheidung, ihm da ein Belt zu geben, weil sonst hast du nämlich irgendwann, meiner Meinung nach, dieses Elias-Problem, der kommt jede Woche raus, sagt irgendwas Cooles, die Leute haben Spaß und es führt nirgendwo hin. Dann lass ihn lieber mal was Großes gewinnen, weil wir haben es ja auch bei NXT gesagt, der Mann hat eigentlich bisher immer verloren und auch im Main-Roster hat er nichts Großes gewonnen. Ne? Pitch-Black-Match verloren, hier und da mal zwar ein paar Siege eingeheimst, aber die größeren Sachen auch jetzt mal in the Bank verloren. So, gib dem ruhig den Belt und wir haben es jetzt ja auch gesehen, man hat es ja auch bei einem Gunther geschafft, den Mid-Card-Belt besser zu präsentieren und ich finde, der ist dafür gerade gemacht, US-Champ zu werden.
Ich finde, das wäre nett, aber ich finde, der braucht es nicht unbedingt. Und da gibt es auch ein Interview mit Booker T, der es immer auch im Podcast gesagt hat. Also er glaubt, es ist jemand, der ist egal, also Booker T, hey, der ist seit 20 Jahren, 40 Jahren dabei.
Dann muss er recht haben.
Nee, das nicht, ja, aber ja. Ich finde, dass er hier in dem Punkt recht hat. Und ich bin ja auch kein Booker T-Fan, ganz weit weg.
Ja, weiß ich nicht. Poster von dem.
Ne? Aber der funktioniert. Der sagt halt eben auch, LA Knight funktioniert, auch eben, weil er so ein Callback ist. Ganz egal, ob Belt oder nicht, der wird auch dann funktionieren. Und ich glaube, was LA Knight viel, viel dringender braucht als einen Belt, ist eine eindeutige Charakterausrichtung und vor allem eine große Story. Das ist das, was ihm fehlt. Der Belt würde für ihn wahrscheinlich einen guten Moment bedeuten. Und das war's. Eine Story oder gar wirklich eine große Fehde, das kann was sein, was ihn dann auf die nächste Ebene bringt und was vielleicht auch dafür sorgt, dass die Zuschauer wirklich mal was haben, was sie bei ihm greifen können. Weil momentan hast du eben nur diesen charismatischen Typ mit dem coolen Catchphrase, mit dem coolen Look und all dem. Aber mir fehlt hier einfach ein bisschen was. Da brauchst du ein bisschen Unterbau, damit das Ding nicht nach ein paar Monaten wie Elias langweilig wird. Dann rufst du halt yeah, weil es halt irgendwie dazugehört. Aber dein Herz ist nicht mehr dabei. Und man hat mit dem Typen hier eine Chance. Der Typ kann gut schauspielern, der Typ kann gut reden, der ist im Ring passabel, der ist nicht herausragend im Ring, muss man dazu sagen, ne, sondern er ist passabel im Ring. Versuch was mit dem anzustellen. Versuch den als Babyface zu präsentieren, weil du kannst ihn eh nicht mehr lange als Heel halten. Der funktioniert nicht mehr lange als Heel. Die Reaktionen sind jetzt eh schon sehr, sehr eindeutig. Das heißt, du musst ihn irgendwann in eine andere Richtung steuern. Das kannst du natürlich mit einer Fehde gegen Austin Theory zum Beispiel machen. Aber ich weiß nicht, ob Austin Theory der ist, an dem sich ein LA Knight zum Beispiel hocharbeiten kann und umgekehrt. Und da sehe ich die Herausforderung drin, dass man jetzt erstmal mit LA Knight diesen Charakter schärfen muss, damit du den auch wirklich nahbar machst. Und da sehe ich auch aktuell ein Problem, da kannst du gleich auch vielleicht drauf eingehen, dass derzeit die höheren Card-Regionen sowohl bei Raw als auch bei SmackDown belegt sind. Gerade mit den Stable-Geschichten, sowohl mit dem Judgment Day bei Raw als auch mit dem Bloodline Civil War Gedöns bei SmackDown. Da haben wir ein Problem, weil quasi die großen Momente sind belegt. Du musst gucken, dass du LA Knight prominent in der Midcard einsetzt und ihn da zu einem Highlight machst. Und dafür brauchst du eine gute Fehde und du brauchst eine gute Geschichte und du brauchst auch den passenden Gegner.
Trotzdem fände ich es persönlich halt verschwendet, wenn du dafür dann nicht noch eine US-Title-Regentschaft mitnehmen würdest. Weil das ist trotzdem eine Sache, um sich halt weiterhin auch daran abzuarbeiten. Das ist eine Sache, die du in Promos gut verwenden kannst. Also all sowas. Ich fände es wirklich verschwendet, wenn man das
ich
nicht
glaube,
machen
man,
würde.
Ich glaube, man kann das machen. Man kann das machen. Also ich sag mal so, der Belt schadet nicht, aber der Belt ist eben auch alleine keine Garantie dafür, dass LA Knight langfristig oben bleibt, sondern der Belt kann maximal sowas wie einen Anschubser sein oder sowas. Was es aber für lange Sicht braucht, und mir geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt in 3 Wochen alle jubeln und sagen, yeah, LA Knight ist US Champ, guckt mal, wie die Halle ausgerastet ist, wird es geben. Aber die nachhaltigen Momente sind doch die, die einen langen Aufbau haben. Und ich würde erstmal gucken, dass du den jetzt zum Babyface turnst und dass du den dann eben danach zu einem interessanten Charakter machst und dann den Belt hast, weil dann hat das eben auch ein bisschen mehr Substanz.
Ich hätte eine andere Herangehensweise. Also, ich finde so dieses, das kann man immer sagen, aber ich finde, es kann auch einfach klassisch sein, mit diesem, ich brauche da jetzt auch nicht viel mehr Charakter, als LA Knight ist. So, das ist der coole Typ, den feiern wir ab und damit bin ich cool. Erstmal. Und damit bin ich auch noch für mehrere Monate cool. Ja, weil, also es muss halt nicht irgendwie jedes Mal der große Twist sein. Es darf auch mal ganz, ganz einfach und simpel sein. Zumindest jetzt meine Herangehensweise.
Schreibt uns da gerne mal. Also mir fehlt da wirklich dann ein bisschen der Unterbau. Ich hätte da, also mein Ziel ist ja, um das mal so ganz klar zu legen, mein Ziel ist eben, dass du aus dem LA Knight nicht jemanden machst, der dann einfach nur dauerhaft in der Midcard rumdümpelt, sondern dass du jemanden aufbaust, der im besten Fall vielleicht in 1-2 Jahren, auch wenn er schon 40 ist, aber hey, der fährt keinen riskanten Stil, der kann wahrscheinlich bis Mitte, Ende 40 kann der noch catchen. Ne? Aber dass du jemanden hast, den du dann auch wirklich langfristig in Upper Midcard Main Event Regionen hier platzieren kannst, weil der bringt ja alles mit, gerade für das Produkt WWE bringt er alles mit, um da mitzuspielen, Schauspielerei, Charisma und so weiter und so fort, haben wir schon 1000 Mal gesagt heute. Ich glaube, wenn du hier jemanden haben möchtest, der längere Zeit da oben mitspielt und diesen Hype längere Zeit mit dabei haben willst, klar, du musst jetzt reagieren, du musst jetzt in absehbarer Zeit mit dem was anstellen und da ist wahrscheinlich auch ein US-Title-Gewinn nicht falsch, aber um dann langfristig den zu etablieren, brauchst du mehr. Das ist so meine Herangehensweise. Und deswegen ist meine Frage an dich, Kai, an der Stelle, glaubst du denn, WWE hat langfristig was mit dem überhaupt vor? Oder denkt man sich vielleicht, ja, wir gucken jetzt mal, vielleicht nehmen wir den Hype mal mit, ziehen damit gute Zahlen auf Social Media. Den kannst du ja auch super gut in Interviews stecken zum Beispiel. Das ist ein eloquenter Typ, der kann gut reden. Den kannst du auch zur Presse schicken zum Beispiel, zu Interviews. Glaubst du, WWE denkt in den Regionen, ach, guck mal, das ist unser nächster Star? Oder geht man gar nicht so weit?
Also laut LA Knight selbst ist er ja schon der Megastar. Die Frage ist jetzt natürlich, wie du schon sagst, ob WWE ihn auch da sieht. Und so ein bisschen schwarzmalerisch vielleicht, aber was wir auch gemerkt haben, in den letzten Jahren kommt ein Wrestler von selbst over, ist das häufig irgendwie eher ein schlechtes Zeichen gewesen. Die Frage ist jetzt eben, macht man da wieder diesen ganz plumpen Cash-Grab und dann sagt, oh, die Fans haben da Bock drauf, sollen sie ihr Merchandise kaufen? Oder gehen wir wirklich diesen Weg? Wir hatten aber noch nicht so eine Situation, als Triple H da wirklich in Charge war. Ne? Und na klar, wir haben immer noch Vinnie Mac Skript zerreißen am Start. Also ich würde es mir wünschen, dass man den Weg geht. Die Frage ist natürlich auch, in 2 Jahren, ne? Also kann im Wrestling sehr, sehr, sehr viel passieren. Von daher muss man da, glaube ich, eher in kleineren Schritten denken. Ich glaube, Stand jetzt ist noch gar nicht die Überlegung da zu sagen, der geht irgendwann mal in Richtung Main Event, sondern wir gucken, was wir jetzt haben, das nehmen wir mit und dann schauen wir mal.
Was wird denn jetzt aus dem? Das ist ja jetzt auch die Frage.
US-Champ wird erstmal, geile Sache, die Leute haben weiterhin Bock, die chanten weiterhin mit, dann kriegt der eine stabile US-Regentschaft. Und dann gucken wir weiter. Und das ist vollkommen okay, weil von mir aus, ne, auch ganz ehrlich, von mir aus soll er dann jetzt ein Jahr lang US-Champ sein. Und dann soll er mal hier gegen den und gegen den mal fehlen und da mal kämpfen. Ist doch okay, passt doch. Also weil, also die Sache ist natürlich, man kann es immer tiefgründiger machen, als es ist. Aber so, was hat jetzt ein Gunther in dem Jahr gemacht? Der war halt einfach geiler IC-Champ. und hatte Banger-Matches. Fertig.
Ja, genau, genau. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Der hat die Banger-Matches und der hat Imperium auch noch mit dabei.
Ja, und LA Knight hat dann eine Regentschaft und hat halt dafür Banger-Promos.
Aber der braucht halt auch noch, gerade als Babyface, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man den irgendwann dann einfach, vielleicht jetzt nicht als Strahle-Grinsemann da irgendwo hinstellen wird, sondern der wird weiterhin genauso sein wie jetzt auch, nur dass er halt eben gegen andere Gegner sozusagen kämpft. Ähnlich wie man es ja auch damals mit Steve Austin und The Rock gemacht hat. Die waren ja auch keine Clean-Cut-Babyfaces, sondern die waren eben diese rauen Babyfaces im Falle von Steve Austin oder dann eben auch der arrogante Typ, der sich über andere lustig gemacht hat, wie in The Rock. Ne, aber ich glaube, du wirst ihn halt erstmal turnen müssen und ich glaube, da musst du aber schauen. Du brauchst dann immer jemanden, wo er dran auch wachsen kann. Und das wird für mich die große Herausforderung sein. Und das ist nämlich auch gerade wichtig, wenn du jemanden hast, den du da neu etablieren willst. Nur ein Belt reicht nicht, sondern da muss es eben auch jemanden geben, an dem man sich abarbeiten kann, wie man so schön sagen. Und das wird für mich der wichtige und richtige Weg sein. Ansonsten wird das eben schwierig. Ansonsten wird das auch so ein Ding. Wir haben auch schon mal so Namen wie den Zack Ryder zum Beispiel da im Bezug auf sowas in den Mund genommen. Ne? Jemand, der kurzzeitig mega over gewesen ist, der gerade auch über die Online-Community wirklich einen riesigen Hype quasi kreiert hat. Und dann hat man die Stories mit ihm in den Sand gesetzt. Und
aber
dann
auch da, ne, hätte man ihn vielleicht einfach weiterhin Zack Ryder sein lassen sollen und nicht den Dummkopf, der sich dann in Eve verliebt oder sowas. Wäre es vielleicht auch besser gewesen. Hätten sie dann einfach den US-Belt gegeben, er hätte weiter sein Wuhu machen können, wäre nice zu Radio als Team rausgekommen, stabil. So, ne? Vielleicht hätte man dem nicht einfach zwangsläufig irgendeine Story schreiben müssen, die dann noch super kacke war, mit John Cena und Eve und Kane.
So. Ja, das war halt auch kacke. Ne? Das war halt das Problem.
Ja, aber so, vielleicht hätte es auch funktioniert, wenn man es simpel gehalten hätte.
Er macht simpel gehalten, da ist für dich einfach gar keine Fäden und der catcht einfach nur?
Nee, du kannst ja deine Fäden haben, nur es ist ja nicht jede Fäde Bloodline.
Also, nee, das ist mir schon klar.
Er kann einfach seine Fäden haben und ist trotzdem weiterhin Zack Ryder, aber so, du musst ja nicht das Rad neu erfinden.
Das verlange ich auch nicht.
Lass ihn stabile Promos halten gegen irgendjemanden, lass ihn Theory sagen, was er für ein Kasper ist, dass er eh nichts kann, dass er reingeschissen hat, oh, Belt von John Cena geholt, trotzdem nichts aus dir geworden, keiner interessiert sich für dich, für mich interessieren sich aber alle, weil wessen Game ist das? Bums, LA Knight, yeah, alle rasten aus, Abfahrt. So. Fertig. So simpel. Easy.
Übrigens, Zack Ryder auch damals US-Champion geworden, ne?
Ja, ich weiß.
Gegen Dolph Ziggler.
Aber dann halt mit unnötigem Kackprogramm.
Ja, das stimmt.
Und er ist nicht einfach weiter Zack Ryder geblieben. Von daher, lass LA Knight LA Knight sein. Ey, dann bringst du noch irgendwann dieses Dummy zurück, ne? Dann kannst du ihn da noch Promos halten lassen. Fertig. Dann soll er sich da in den Promos ein bisschen über seine Gegner lustig machen, die dann irgendwelche Heels sind. Keine Ahnung, Grayson Waller und schieß mich tot. Dann sagt er alle, oh, das sind Dummies. Sagt dann ein paar Mal, yeah, hab eine gute Zeit.
Ich bin gespannt. Ich glaube nach wie vor, dass es eben eine größere Geschichte braucht, damit das langfristig funktioniert. Aber wir werden sehen. Klar, muss es nicht die Bloodline sein, ne? Der wird auch nicht das Main-Event-Programm haben, weil da bin ich mir jetzt auch inzwischen im Klaren drüber. Ich glaube, die Bloodline-Story werden wir noch mindestens bis WrestleMania nächsten Jahres sehen. Das ist das, was die Quoten zieht und das wird bei SmackDown oben festgenagelt sein und da wirst du auch, egal wie over du als ein LA Knight bist, wirst du da nicht reinrutschen. Außer man sagt irgendwann, gut, wir gehen den kompletten Weg mit LA Knight und irgendwie schmuggeln wir den damit rein, das passt aber halt überhaupt nicht. Ja, aber das kannst du nicht machen. Deswegen Midcard, Upper Midcard, ja, aber ich glaube, dass du den eben auch schon in Position bringen kannst für noch Größeres. Das ist so mein Ziel eigentlich hinter dem, dass du mit dem versuchst, dann auch durchaus jemanden aufzubauen, den du im Main Event einsetzen kannst, wenn diese Bloodline-Geschichte vorbei ist und wenn da die Titel wieder frei sind. Und das wäre mein Ziel an der ganzen Geschichte, dass erstmal vorher, von mir aus kann der US-Title-Feder haben und sowas, ne? Aber er braucht eben auch jemanden, dem er wachsen kann. Das ist für mich auch das Wichtige. Und ich glaube, da ist Austin Theory nur bedingt so der richtige Mann für aktuell. Und in der vergangenen Zeit haben wir auch gesehen, dass es immer wieder hieß, dass dieser Push quasi aufgeschoben worden ist. Das hieß, er bekommt einen Push bis Money in the Bank. Jetzt heißt es, vielleicht bekommt er noch einen Push vom SummerSlam. Jetzt, die neuesten Meldungen waren, er bekommt den Push nach dem SummerSlam. Also man ist da anscheinend sehr zögerlich, was die Personalie LA Knight angeht, was anscheinend auch auf Backstage-Attitüde zurückzuführen sein könnte. Auch da wieder Meldungen, noch nicht 100% bestätigt. die Dirt Sheets laufen da natürlich heiß, weil LA Knight natürlich derzeit auch jemand ist, der die Klicks bringt. Das ist einfach derzeit so, weil der ein großer Name ist und weil der gerade ein bisschen online gehypt wird. Ich glaube, man wird erstmal noch abwarten. Ich glaube, man wird das nicht vorm SummerSlam mehr machen, sondern ich glaube, man wird nach dem SummerSlam diesen Weg mal probieren und wie es dann eben sich weiterentwickelt. Vorm SummerSlam, ich glaube, da hat man gerade andere Pläne. Ist ja auch nicht mehr so lange hin, wenn man ehrlich ist. Aber werden wir sehen. Werden wir sehen. Schreibt uns natürlich auch gerne bei YouTube in die Kommentare oder auch auf dem Discord, was ihr darüber denkt, was ihr von LA Knight haltet. Also, wir sind auf jeden Fall einig, dass wir momentan beide auf jeden Fall Riesenspaß mit dem LA Knight Movement haben, oder?
Absolut. 110%.
Und dann mal sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Kai, möchtest du abschließend dann hier zu dem Thema noch was sagen?
Falls der jetzt bei SmackDown das Ding nicht gewinnt, hasse ich alles. Also wirklich, du kannst, also, nee, Theory, komm, deine Zeit ist vorbei. Deine Zeit ist abgelaufen, wie Walter schon damals gesagt hat. Also, lass mal jetzt LA Knight das Ding da holen, gib ihm seinen fetten SummerSlam-Moment, gib uns diesen SummerSlam-Moment. Alles andere ist doch Quatsch.
Der arme Austin Theory, 25 Jahre alt, schon die Zeit vorbei.
Ja, ist, ach komm, wirklich, da hat er auch nichts gerissen da seit seinem Dingen, ey.
Zenit schon überschritten, jetzt ist es
ja,
vorbei.
Ja, wirklich, ey. Also es ist doch Promos langweilig, Matches sind okay, komm, mach Platz für die alten Wilden.
Ja, ist es? Das sage ich auch immer und du verhöhnst mich seit 6 Jahren.
Ja, zu Recht, weil du so dumme Takes hast, wie LA Knight muss einen richtig deepen Charakter kriegen.
Ich habe nicht gesagt, der muss einen richtig deepen Charakter kriegen.
Doch, hast du gesagt.
Ich hab
du hast
gesagt,
Bukati hat immer recht.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Quack, quack, LA Knight, overhyped, das waren deine Worte.
Ich habe gesagt, der braucht eine richtig gute Geschichte erstmal.
Ach, der braucht einfach eine Fehde, wo er sich über den Gegner lustig machen kann. Fertig. Das mache ich seit 6 Jahren bei Headlock und gucke, wo ich gelandet bin. Nirgendwo.
Ja. Gleiche Stelle wie vorher auch. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich bin auch gespannt auf eure Reaktionen dann zu dem Thema und wir werden sehen, wie sich da die Zukunft weiterentwickelt. Ja, Kai, hier in Zukunft, da steuern wir natürlich hart Richtung SummerSlam. Ich habe schon angesprochen, einmal die Showstealer haben wir nächste Woche hier am Start und dann geht es auch schon los mit der Preview- und Review-Berichterstattung und natürlich auch die Reviews zu den aktuellen Shows von Ring of Honor und NXT für Supporter im Programm und dann natürlich auch noch ein paar Bonus-Episoden, wie zum Beispiel die Gimmick-Kopien, die wir haben und dann eben das Magazin und Match of the Week und so weiter und so fort. On a Pole haben wir natürlich auch noch am Start. Und ja, damit sind wir eigentlich raus, oder?
Ja, yep, haben wir's.
Dann machen wir hier an der Stelle den Deckel drauf und ich sage wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Yeah. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.